Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute wird nochmal ordentlich geübt an deutschen Orgeln, denn morgen ist Deutscher Orgeltag mit rund 100 Veranstaltungen. Schließlich gilt die Orgel als die Königin der Instrumente und in der Tat hat ihr Klang etwas Hochherrschaftliches. Ausschnitt aus dem dritten Allegro aus der Sonate in D-Moll von Johann Ludwig Krebs, in diesem Falle gespielt von Felix Friedrich. Und Krebs ist es dann auch gewesen, der Friedrich ausgebildet hat. Heute ist Felix Friedrich Organist, Musikwissenschaftler, Buchautor und im Studio 9 Gespräch. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen.
Sie muss man ja von der Orgel nicht überzeugen, aber offensichtlich braucht es einen deutschen Orgeltag. Hat die Orgel ein Imageproblem?
Nein, das denke ich nicht, sondern das wird eher eine Würdigung dieses Instrumentes sein, was ja wirklich in den letzten Jahrzehnten sich doch sehr in das Konzertleben vorgearbeitet hat und auch, dass sie zum Weltkulturerbe jetzt geklärt wurde, finde ich doch, dass ein gutes Zeichen ist, dass Orgel fest in unserem musikalischen Bewusstsein verankert ist.
Eine Orgel hat vor allem das Image, sehr kostspielig zu sein.
Ja, das kann man natürlich so sagen, eine neue Orgel zu bauen, eine große neue Orgel, dann geht das schon in die Millionen hinein. Und auch wenn Orgeln restauriert werden müssen, also alte historische Instrumente wieder auf Vordermann gebracht werden sollen, dann sind natürlich große Summen erforderlich, das ist richtig.
Rund 50.000 Orgeln gibt es in Deutschland, aber Sie haben schon Orgeln gespielt überall auf der Welt. Wo haben sich denn die ungewöhnlichsten befunden?
Ja, also die Orgel hat sich auf der Welt auch vorgearbeitet. Ich habe gerade gehört, dass besonders in Asien die Orgel auf dem Vormarsch ist, in den Ländern, wo sie also bisher keine Tradition hatte, so wie in unseren europäischen christlich geprägten Ländern. Ja, es gibt viele außergewöhnliche Orgeln. Man muss gar nicht so weit gehen. Eine steht in Thüringen, in dem Schloss Schmalkalden. Eine Orgel aus dem 16. Jahrhundert mit Elfenbeinpfeifen in der Vorderfront. Oder denken Sie an die Bambusorgel in Manila. Also eine Orgel, die aus Bambusröhren und nicht aus Zinnpfeifen gebaut wurde, das sind schon extreme Beispiele für Orgelbauer.
Es gibt zwar auch Reiseorgeln, aber in der Regel ist die Orgel ja an einen Raum gebunden, an einen Ort. Spielt das dann beim Spiel tatsächlich noch so eine große Rolle? Oder anders gefragt, was kann ein Mensch gegen diese beiden Komponenten überhaupt noch ausrichten?
Na, wir Organisten sind in dem Vorteil, dass wir kein Instrument auf Konzertreisen mit uns führen müssen, also nicht einen großen Kontrabass oder eine Violine. Aber der Nachteil ist, wenn wir dann vor Ort aufkreuzen, dann sind die Orgeln immer sehr unterschiedlich. Jede Orgel ist ein eigenes Instrument und das bedarf dann doch immer für uns Organisten eine doch längere, größere Vorbereitungszeit, um ein Konzert gut vorzubereiten.
Und wie nähern Sie sich der jeweiligen Orgel an?
Naja, man holt sich schon im Vorfeld Informationen über das Instrument. Wie groß ist sie? Wie ist sie beschaffen? Wie ist die musikalische Struktur? Und legt dann auch sein Konzertprogramm entsprechend fest. Und vor Ort bedarf es dann schon meistens einen Tag vorher zu sein, um in Ruhe das Instrument kennenzulernen und die Stücke einzurichten, klanglich also einzurichten, sodass sich das Ganze dann gut ausgeht und die Hörer ein sehr schönes Konzerterlebnis haben.
Sie waren 15, als Sie die Orgel für sich entdeckt haben. Da träumen andere vom Schlagzeug oder der E-Gitarre.
Das ist richtig. Ich bin relativ spät zur Orgel gekommen. Normalerweise beginnt man schon früher. Das hängt aber damit zusammen, dass ich auch relativ spät mit Klavierspiel, erst mit 10 Jahren begonnen habe und war dann in der Chorende, also in dem Kinderchor einer Kirchgemeinde und war dann so fasziniert von dem gottesdienstlichen Orgelklang, dass ich gesagt habe, ja, das muss ich eigentlich studieren, das ist mein Ding.
Können Sie einem Laien wie mir in 30 Sekunden erklären, worin der grundsätzliche Trick beim Orgelspiel besteht? Also ich finde das ja relativ unübersichtlich. Es gibt Tasten, es gibt Pedale, es gibt Registerknäufe und in manchen Fällen sieht dieser Spieltisch aus, als könne man damit auch ein Flugzeug fliegen.
Ja, das ist in der Tat so. Man denkt, man sitzt im Cockpit eines großen Jets. Ja, der Knackpunkt bei der Orgel ist, dass man nicht nur mit den Händen spielt wie beim Klavier, sondern auch mit den Füßen genauso schnell und geschickt sein muss. Und das ist in unserem Gehirn irgendwie nicht programmiert. Und diesen Punkt zu überwinden, dass man unabhängig von den Händen auch mit den Füßen spielen kann, das ist der entscheidende Punkt, wenn man ein Orgelspiel erlernt. Und diese Unabhängigkeit muss dann natürlich trainiert werden.
Gibt es noch Orgeln, die einen Experten wie Sie aus der Fassung bringen, weil sie so schön oder weil sie so hässlich sind?
Hässlich kenne ich eigentlich keine. Es sei denn, sie sei in einem sehr schlechten Zustand, weil jahrelang nicht dran gewartet wurde. Ja, es gibt immer wieder neue Entdeckungen, wenn man in ein fremdes Land kommt und eine neue Orgel kennenlernt. Ob sie nun sehr groß ist oder sehr klein ist, ob der Kirchenraum einen fasziniert oder ein besonders schöner Konzertsaal ist. Ja, da ist man immer wieder vor Überraschungen nicht gefeit. Und das ist vielleicht auch das Spannende an unserem Beruf, dass man immer wieder wunderbare Dinge entdecken kann.
Sie haben ganz viele Geschichten aufgeschrieben, die Sie mit oder im Umfeld einer Orgel erlebt haben. Was ist Ihnen ja vielleicht sogar die liebste?
Ja, das ist interessant, dass der St. Benno Verlag in Leipzig vor einigen Jahren auf mich zukam und sagte, ich soll doch mal Geschichten aufschreiben, die ich selber erlebt habe. Und eine dieser Geschichten, die habe ich immer fest im Gedächtnis. Und zwar handelt die von einer sehr großen Orgel im Altenberger Dom. Das ist in der Nähe von Köln ein riesiges gotisches Kirchengebäude, eine Kathedrale mit einer sehr großen Orgel, einer Bonner Orgelbaufirma. Und ich weiß, dass ich dort fasziniert war von diesem Instrument und mich auch sehr intensiv beschäftigt hatte. Und diese Orgel ist computergesteuert. Das heißt also, man kann im Vorfeld alles schon programmieren, was man dann im Konzert per Knopfdruck abrufen kann. Also die gesamten Klangkombinationen. Und ich hatte im Konzert einen Assistenten, einen sogenannten Registranten, der mir also nicht nur die Notenblätter umwendet, sondern eben auch diesen Computer bedient. Und dieser junge Mann, der war so aufgeregt und hat gezittert, dass er mir zunächst die Notenblätter vom Pult geworfen hatte während des Konzertes im Spiel.
Okay.
Dann hat er noch die falschen Klangkombinationen an dem Computer abgerufen und die Krönung war dann, dass er aus Versehen noch den Knopf bedient hatte, der an gleicher Front mit den Computerprogrammierknöpfen liegt, den Knopf bedient hat, der die Orgel ausschaltet und hat mir also mitten während des Spiels die ganze Orgel ausgeschaltet. Also totales Desaster, denn Sie wissen ja, bis so ein Computer dann wieder hochfährt, das braucht Zeit. Und die Leute werden gesagt haben, na, der Friedrich war auch schon mal besser, dass man jetzt auch noch im Konzert rauskommt.
Es ist nicht immer ganz einfach. Vor dem Deutschen Orgeltag, Organist Felix Friedrich hier in Studio 9. Er dient der Königin der Instrumente. Ich danke Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen auch.